draußen. Schön, dass ihr hier wieder mit am Start seid zu einem neuen Kita-Helden-Interview. Heute mit einem Experten zum Thema Bewegung, aber auch zum Thema Spielplatz oder Außengeländegestaltung. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Das werden wir vielleicht gleich klären. Auf jeden Fall freue ich mich total, dass du heute da bist. Du darfst dich gerne nochmal ganz kurz vorstellen, damit die da draußen eine Idee haben, mit wem ich heute spreche und was so deine Expertise ist.
Okay, ja, hallo zusammen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Uwe Lersch, ich bin 61 Jahre alt und habe einen sehr speziellen Beruf, der nennt sich Referent für Aufklärung und Qualifikation im Fachbereich Kindesentwicklung, Inklusion und Gesunderhaltung im öffentlichen Raum.
Okay,
das ist eine ziemlich lange Bezeichnung.
Das ist ein Titel.
Ja, genau. Und ich beschäftige mich eben, wie es diese lange Bezeichnung schon sagt, mit Außenflächen, mit der Gestaltung von Außenflächen, die entsprechend der Zielgruppe, also Kleinkinder, Vorschulkinder, Schulkinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren entsprechend ausgestattet sind. Und das sowohl im öffentlichen Raum, in der Kommune, das ist der Ort des Wohnens, das ist eigentlich die am meisten frequentierte Fläche für solche Vorhaben, aber natürlich auch die Kindertagesbetreuung, die Schulen, der Bereich Wohnungsbau und sonstige Bereiche mit kleinen Anteilen von privatwirtschaftlichen Freizeitanlagen. Aber zu 90% geht es um öffentliche Flächen eben in den genannten Bereichen.
Okay, wir starten direkt, denn wir wollen es hier ein bisschen praktisch machen. Ne? Wir gucken auf das Wesentliche und deswegen machen wir die Videos hier für euch. Ich frage dich mal direkt frei raus, wie zufrieden bist du denn mit der Gestaltung des Außengeländes, der Außengelände, in der Mehrzahl, der Kitas, die du so siehst, aber auch von Spielplätzen im Allgemeinen? Also bist du da, findest du das gut, was du da siehst? Ist das sehr gepflegt? Ist das in den meisten Fällen sehr schwierig? Wie auch immer du es benennen würdest, würdest du dir da mehr Investition wünschen oder auch mehr Bedeutsamkeit? Geben wir dem zu wenig Wertigkeit, dem sich bewegen im Draußen? Erzähl mal.
Ja, insgesamt ist es schon genau das, was du angesprochen hast. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass die Entwicklung des Menschen sich im Außenbereich immer in ganzheitlicherer Weise und besser vollzieht als im Innenbereich. Der Mensch ist unter Berücksichtigung der Evolution ein Draußenlebewesen. Und wir wissen, dass sowohl Lernleistung, also mentale Leistung, wie auch körperliche Leistung im Außenbereich immer weitreichender ist und vollkommener, als wenn ich das Gleiche im Innenbereich tue. Von daher kommt diesen Flächen schon eine immense Bedeutung zu. Es gab ja Zeiten, in denen die Urbanisierung sich mehr und mehr verdichtet hat, vor allem in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Wiederaufbau war ja Stadtentwicklung, Wohnungsbau extrem wichtig und der Spielplatz war immer so eine, ja, mehr oder weniger Ergänzung zum Vergnügen, um den Kindern auch hier und da noch einen Spielort zu geben. Aber es gab ansonsten natürlich immer noch sehr viel Freiräume, die aber über die 70er, 80er, 90er Jahre und so weiter immer weniger wurden. Und dann kommt die Zeit der Digitalisierung. Und jetzt wird's kritisch, weil die Digitalisierung hat ja zu einer Veränderung unserer Lebensform geführt. In der Soziologie sprechen wir von der sitzenden, digitalisierten Lebensform. Das heißt, die Kinder nehmen das ja wahr, was vor allem ihre Vorbildpersonen tun, in dem Sinne häufigerweise die Eltern, orientieren sich daran. Und diese sitzende Lebensform und diese digitalen Welten werden oft und leider viel zu früh übernommen und brechen bei den Kindern tatsächlich den Bewegungsdrang. Es ist so, dass wir früher ja in den 60er, 70er Jahren und davor natürlich auch in der Zeit, wir hatten ja Kinder, die waren nicht zu bremsen. Die wollten raus und eine Woche Stubenarrest war die Höchststrafe. Und heute muss man sich eben schon Dinge einfallen lassen. Man muss sich Motivationsmomente einfallen lassen, damit Kinder überhaupt noch freiwillig rausgehen und draußen Zeit verbringen. Nicht durchweg und nicht alle, aber eben viel zu viele. Und von daher kommt der Freizeitfläche, ist ja ein recht lapidarer Begriff, aber er ist wirklich bedeutend, der Freizeitfläche für alle Menschen, altersgerecht gestaltet, wirklich eine immense Bedeutung zu. Und diese Freizeitfläche ist eben nicht nur der öffentliche Kinderspielplatz, sondern vor allem auch ja der Spielplatz in der Kindertagesbetreuung und auf dem Schulhof und dann eben später für Jugendliche, Erwachsene und Senioren auch das Gesundheitstraining in dem Sinne. Von daher ist die Bedeutung, wird immer größer, es wächst mehr und mehr, weil die Defizite, die sich aus dieser neuen Lebensform ergeben, sind immens. Wir haben ein Thema Herzmuskelentwicklung bis zum 12. Lebensjahr. Da entwickelt sich der Herzmuskel ja im Wesentlichen in seiner Grundausformung, Richtung, in seiner Stärke, sowie auch die gesamte körperliche Muskulatur. Wir sprechen von den basismotorischen Kompetenzen bei der Körperlichkeit. Wir sprechen von der gesamtmuskulären Struktur, von der Koordinationsfähigkeit, dass ich mit Armen und Beinen in jeder Lage und Haltung umgehen kann, sprich klettern. Dazu kommen immer, wie es ja schon der Begriff sagt, Psychomotorik, das ist dieses Präzisionsgetriebe aus beidem, aus der mentalen und der körperlichen Leistung, die spielen miteinander, greifen ineinander ein, dass ich eben auch auf der öffentlichen Freizeitfläche, auf dem Kinderspielplatz die Thematik der sozialen Funktionen habe, der kognitiven Ausprägung. Auch mein Verhalten.
Ich unterbreche dich mal kurz, weil du gehst schon sehr weit und ich würde gerne so ein bisschen das Dichte, dass es zu groß ist, ne, sondern okay. Wir gucken so im Kleinen, so Step by Step, wie du die Dinge siehst und was wir vielleicht auch besser machen können. Erstmal, ich finde es total witzig und total schön, wie stark du die Kamera guckst. Mhm. Ich habe ihm nämlich gesagt, er darf gerne in die Kameras gucken, denn beim Fernsehen lernt man, man soll nicht in die Kameras gucken, sondern immer nur zu dem, mit dem man gerade spricht. Jetzt guckt er nur noch in die Kamera und mich gar nicht mehr an. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, ja. Ich fühle mich ein bisschen verletzt, ja. Ich bin auch noch was wert. Nein, ich bin da, du darfst gerne auch mit mir sprechen und mit den Leuten da draußen. So, ihr kriegt ihn nicht ganz. Okay? Ich hab auch das Recht auf ein bisschen Uwe. So.
Ja, ja.
So, pass auf, Uwe. Jetzt hast du ein bisschen ausgeholt. Ich sortiere das so ein bisschen mal. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück mit dem, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung der ganzen Geschichte, die du gerade hier ein Stück weit rezitiert hast und das auch sehr fachlich fundiert. Wie zufrieden bist du mit den Außengeländen, mit den Spielplätzen, mit den Freizeitanlagen, die wir hier haben? Sind wir auf einem guten Weg oder sind wir noch leider weit weg? Und wenn ja, was müsste sich deiner Meinung nach noch, was kann sich konkret verbessern?
Okay, richtig. Das war die Ausgangsfrage. Es ist so, wir haben bei Compan ja aufgrund der weltweiten Präsenz immer den Vergleich. Wir schauen, was passiert weltweit, was passiert in Deutschland.
Ihr seid in mehreren Ländern unterwegs.
In 94 aktuell.
In 94 Ländern seid ihr unterwegs.
Ja. Wow. Und wir haben eben Landesgesellschaften, die dann komplett als eine Rechtsform geführt werden. Und wir haben dann aber auch in den entlegenen und in den kleineren Staaten, Ländern der Welt, wie jetzt in Afrika oder im Nahen Osten, haben wir dann Agenturen, die uns aber umfänglich dort dann entsprechend vertreten. Wir vergleichen die Budgets in den Ländern, nicht in allen, aber in da, wo das Thema eben auch als Industrieland etabliert ist. Wir vergleichen die Budgets, wir schauen auf die Zahlen, wie viel gibt jedes Land für Kinder aus, für Kinder und Jugendliche. Ja. Oder wie viel gibt es aus für das gesamte Thema Freizeitfläche. Und Deutschland ist da erschreckend weit hinten. Deutschland bewegt sich bei etwa 50 Ländern immer so auf dem fünftletzten Platz ungefähr.
Bei den Ausgaben für genau das, was wir...
Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt.
Okay.
Auch, ne? Und natürlich auch, wir müssen sehen, dass wir natürlich in Deutschland eine extrem hohe Verdichtung der urbanen Strukturen haben. Wir sind ein kleines Land mit einer enorm hohen Wirtschaftsleistung. Dementsprechend ist Deutschland auch dicht besiedelt. Und
dann müsste man doch meinen, ja, dann brauchst
genau
du sehr
dann.
Viel Platz. Und wir haben ja auch ein sehr vereinsstarkes Land, in dem sehr viele aktive Menschen, es wundert mich gerade total.
Ja, ist also erstaunlich. Wir haben wir haben natürlich viele Spielplätze in den Metropolen, beispielsweise in Dortmund. Letzter Stand war, denke ich, 760 Spielpunkte, man kann ja nicht immer Spielplatz sagen, es sind ja oft Spielpunkte, wo dann typisch Rutschereck, Sandkasten, Balancierbalken, Schluss, das ist dann ein Spielpunkt. Aber etwa 760 Flächen, die mit Spielplatzmobiliar in irgendeiner Form belegt sind. Aber es ist natürlich auch so, dass in Deutschland diese Freizeitfläche von seiner Bedeutung her nach wie vor in der Politik weit unterschätzt wird. Die Verwaltung, die jeden Tag damit zu tun hat, die Grünflächenämter, die meist zuständig sind, hören und sehen ja auch vom Jugend- und Soziales, vom Amt nebenan, was an Kinderarbeit, Jugendarbeit notwendig ist, wie der Stand in der Stadt ist. Man kennt seine sozialen Brennpunkte, man kennt seine kritischen Stellen. Und in den Ämtern weiß man häufig genau, dass es völlig unzureichend ist, dass man nicht weiterkommt. Und
manchmal ist das Zeug ja richtig zugewuchert, gell? Jetzt, wo du das sagst mit den Bauhöfen und sowas und die Abstimmungen der Behörden. Ja, ja. Wann wird der Spielplatz mal gemäht? Wann werden die Hecken mal zurückgeschnitten? Wann wird das Material mal auch gepflegt?
Es ist also ganz wichtig ist, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen muss. Die Bauhöfe gewährleisten das in Deutschland an sich sehr gut. Das heißt, auch wenn die Geräte teilweise sehr unansehnlich sind, weil uralt und abgespielt, aber sie stehen immer nur so lange, wie sie auch noch die Voraussetzungen der entsprechenden Normen, die jeder aus der Kita-Szene kennt, EN 1176, der Europanorm für Spielplatzsicherheit, kennt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, werden die Geräte auch im zum allergrößten Teil sofort abgebaut, aber dann eben teilweise nicht ersetzt, weil das
ja, genau.
nicht
da ist. Da sind wir gut. Wir können es stilllegen.
Stilllegen und, dann ist aber auch still.
Dann ist auch still. Dann bleibt es auch ein paar Jahre still.
Ja, genau. Es ist ein schwieriges Thema. Es geht oft auch darum, dass man aus der Vergangenheit noch viele kleine Flächen hat, die man zusammenfassen sollte, indem man sagt, wir lösen das auf, wir lösen das auf. Das kann dann mit der Immobilienfläche da zusammenlaufen und dafür schafft man an anderer Stelle eine große Fläche, wo wir dann einen zentralen Spielplatz machen, der aber auch in erreichbarer Entfernung liegen muss. Wir haben ja eine empfehlende Spielplatznorm, die ist wirklich jede Norm auch nur empfehlend, aber die 18034 Teil 1 und 2 sagt eben aus, wann welche Spielplätze in welcher Größe, für welche Altersklasse, in welcher Entfernung von den Orten des Wohnens zu bauen sind. Da sagt man zum Beispiel, alles was U3 ist, was in Deutschland leider fast nur ein Thema ist für die Kitas, dass die einen U3-Bereich haben und dann auch nicht immer leider.
Eigentlich schade, dass Spielplätze nicht das auch mit bedienen.
Richtig, es muss immer räumlich etwas getrennt sein, weil wir haben ja bei den Kindern bis zum 24. Monat, man sagt, die ersten zwei Jahre ist die Selbstentdeckung, die Kinder nehmen sich nur selbst wahr. Wir kennen diesen Wegnehmeffekt, ich halte einem Kleinkind was hin, es kann es wegnehmen, aber wiedergeben ist schon schwierig. Und so lernen die auch sich selbst kennen in der Zeit, machen viel oral, also mit dem Mund feststellen, was ist das, welche Form hat das und so weiter. Diese 24 Monate bis maximal 36 ist diese U3-Geschichte, wo man spezielle Spielgeräte hat, die für die Kinder beherrschbar sind, die ihnen so erste Bewegungs- und erste Funktionsthemen eröffnen. Dann kommt der Bereich Vorschule und Schule und dementsprechend ausgestattet müsste es sein. Und im U3-Bereich, im öffentlichen Raum, haben wir einen totalen Mangel. Das ist quasi null in Deutschland. Mhm. Und Vorschule und Schule wird oft auch zum Geld sparen. Aus Gründen des Sparens von Finanzmitteln wird da eine Sammelaltersklasse geschaffen. Nicht mehr 2 bis 6, sondern 4 bis 12. Also 2 bis 6 und 6 bis 12 Vorschule, Schule wird zusammengefasst zu 4 bis 12, weil ab dem 4. Lebensjahr ist also die indirekte Beaufsichtigung zulässig nach Jugendschutzgesetz. Das heißt, da muss ich nicht wie bei U3 in unmittelbarer Nähe dabei sein, um, wenn was ist, zugreifen zu können, was zu verhindern. Was man nie verwechseln darf, vor allem nicht in der Kindertagesbetreuung, mit dem Hineinheben in ein Gerät. Ich komme nicht dran, kannst du mal. Ja. Und dann reinheben, festhalten, am besten noch sagen, wo es hingehen soll. In dem Moment lernt das Kind nichts, aber da kommen wir später zu.
Ja.
Also es ist so, dass die Budgetlage absolut unzureichend ist. Wir könnten mehr. Natürlich haben wir die Themen wie Sicherungshaushalt in vielen Kommunen, dass die Regelleistungen nicht mal bedient werden können. Die Regelleistungen und die Pflichtleistungen sind die, die muss eine Kommune haben. Das ist also wie jetzt Straßenbegleitgrün, alles was Sicherheit ist, Tiefbau, Straßenzustand und viele, viele andere Pflichtleistungen. Spielplatz gehört bei uns oder Freizeitfläche gehört in Deutschland nicht dazu. Das ist immer abhängig davon, geht es der Kommune gut oder nicht so gut. Und dann gibt es eben Kommunen mit 90.000 Einwohnern, die müssen mit 150.000 Euro im Jahr klarkommen und können davon mal so eben die Sicherheit sicherstellen, alte Geräte abbauen und das war's. Mhm. Und sobald es mal Kommunen wirklich gut geht, das sind dann diese Standorte mit neuen Technologien oder mit Computer- und Softwarestandorten, ich sag mal so SAP, Wir kennen diese privatwirtschaftliche Engagement damals von Herrn Hopp, diese Aller-Hopp-Spielplätze und so.
Oder Mainz mal, hier, BioNTech und sowas. Ging es ja, Mainz ist wieder pleite übrigens.
Ah ja, genau.
Die waren ja mal mega reich durch BioNTech.
Durch BioNTech
und dann wieder zack.
Ja, ja.
Aber zumindest in den 2 Jahren ist was passiert.
In der Zeit wird dann investiert, wird was gemacht.
Genau.
Ne? Und dann ist wieder gut. Aber ich will es ganz im Ernst sagen. Also Kindesentwicklung in diesen digitalisierten Leistungsgesellschaften ist angefangen von häufig überforderten Eltern, sowohl in den bildungsfernen Bereichen, in den sozialen Brennpunkten, als auch dieses Thema, man muss es mal ansprechen, so Statuskinder. Das heißt also, Vater und Mutter im Karrieremodus, es muss ein Kind daher, die Familie muss komplett sein und dann wird genau geplant, was aus dem Kind werden soll. Das Kind ist aber dann wie aus Elfenbein. Es darf nichts passieren, es darf sich nicht schmutzig machen, es darf nicht in ein Risiko gehen. Die wichtigen Persönlichkeitsbildner wie Schmerzerfahrung, Grenzüberschreitung, Risikoabschätzung, all das darf nicht stattfinden. Das Kind wird voll beaufsichtigt, hat einen Tourneeplan von Frühgeige über Frühgolf, über Frühlatein, vielleicht noch früh Lego, wenn alles gut läuft, und dann ist schon Schluss. Beim Spielen steht Mutter grundsätzlich dahinter, dass nichts an die Kleidung kommt. Immerhin kostet ja so ein Lacoste-Polohemd für Kinder auch 120 Euro, ne? Was ungefähr 3 Monate passt und dann zu klein wird. Bisschen Zynismus am Rande, aber
darfst du hier,
darf ich.
Wir dürfen hier ein bisschen frech sein,
ein bisschen Kabarettprogramm gehört dazu, Nein, das ist schon.
Wir pauschalisieren hier auch gar nicht. Es geht ja nur darum,
dass
wir verschiedene Facetten aufzeigen. Das ist jetzt eine Facette. Wir könnten jetzt nochmal ganz andere Facetten hier aufzeigen, zum Beispiel das Pendant. Wir könnten über die steigende Kinderarmut in Deutschland sprechen und darüber, dass viele Kinder in Deutschland gar nichts haben.
Richtig.
Und dass wir auch da unterschiedliche Elternhäuser haben, die den Kindern nicht viel bieten können, obwohl sie wollen. Und es gibt da auch Elternhäuser, da wollen die Eltern den Kindern nichts bieten, auch wenn sie könnten.
Ja.
Also wie gesagt, wir wollen hier nicht pauschalisieren. Nein. Wir können aber auch nicht alle Facetten aufzeigen. Jetzt habe ich dich unterbrochen.
Richtig, kein Problem. Also ich will es mal so zusammenfassen aus meiner Arbeit, die jetzt um den Menschen bin ich jetzt etwa 30 Jahre, habe ich damit zu tun. Mit Kompan jetzt bin ich im 18. Jahr. Und für mich hat sich ein Spruch ergeben aus dieser Arbeit, aus diesem ständigen Nachdenken, was ist mit Kindesentwicklung, wo liegen die Probleme und so weiter. Für mich gibt es eigentlich eine große Überschrift, die heißt Bildung macht Frieden. Bildung ist im Grunde genommen das A und O, auch für Eltern, die Kinder haben, dass sie über Bildung verstehen, was es bedeutet, wenn ein Kind groß wird. Wie sehr ist ihre Rolle als Vorbildfunktion auch ernst zu nehmen. Das wird von vielen Eltern auch immer noch unterschätzt. Die wissen schon, dass die Kinder irgendwas nachmachen, was ich jetzt so tue. Wenn ich jetzt ständig durch die Stadt gehe und habe mein Kind an der Hand und hier das Handy, dann wird mein Kind später nichts anderes tun, zum Beispiel. Und viele, viele andere Dinge auch. Aber die meisten Eltern, egal aus welcher Ebene der Gesellschaft sie kommen, sind sich nicht im Klaren darüber, wie dermaßen intensiv ihre Vorbildfunktion ist tatsächlich. Kinder übernehmen alles, ob sie wollen oder nicht, im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein. Natürlich in der sensiblen Lebensphase, von der Geburt bis zum etwa vollendeten 5. Lebensjahr, wird das Unterbewusstsein programmiert. Alles, was da super läuft, trägt dazu bei, dass es mal ein möglichst ausgeglichener Mensch wird, wenn die Genetik und so weiter, alles andere, was dazukommt, das zulässt. Aber andererseits sind auch diese Faktoren, diese negativen Faktoren werden genauso übernommen und die sitzen im Unterbewusstsein drin und bleiben ein Leben lang. Und das ist das schlimmste Thema, Missbrauch. Das ist das Thema psychologischer Stress durch Anschreien, Brüllen, cholerische Ausbrüche oder Tageszustand in den 60er Jahren war die regelmäßige Ohrfeige, die Tracht Prügel. Die haben wir besser weggesteckt, weil wir ansonsten frei waren. Wir hatten totale Selbstbestimmung, aber heute haben wir eine sehr eingegrenzte Selbstbestimmung. Wir haben eine totale Überkontrolle durch Eltern, die in einem Panikmodus sind oder in sozial schwierigen Bereichen. Eltern, die ihren Kindern einfach zu viel Freiraum lassen. Kinder brauchen ja Grenzen. Wenn die Grenzen dann fehlen,
geht es genauso
nach hinten los. Unterschiedliche
sehr starke Polarisierungen.
Richtig, richtig. Und aber wie gesagt, nie pauschal. Es geht nur darum, dass man einzelne Dinge mal genau beschreibt, damit ein Bewusstsein dafür nochmal neu entsteht oder kommt oder aufgefrischt wird. Also Kinder haben diese wirklich intensive Beobachtung ihres Umfeldes und vor allem ihre Vertrauenspersonen sind die maßgeblichen Menschen. Was sie tun, wird verinnerlicht und wird nachgemacht. Und von daher ist es wichtig, dass man eben diese Bildung hat. Deswegen habe ich auch schon mal gesagt, am liebsten wäre es mir, wir würden in Deutschland die Kindertagesbetreuung erweitern zu einem Thema Eltern-Kind-Zentrum. Also wenn eine Kita ein Eltern-Kind-Zentrum ist, heißt, ich habe die Kindertagesbetreuung da, ich habe aber auch Zugriff auf die Eltern, weil die kommen und ich kann sie quasi motivativ mit einer netten Ansprache, mit einem netten Miteinander, nicht alle, aber viele dazu bekommen, nochmal nachzudenken darüber, was für eine Rolle habe ich als Eltern eigentlich? In welcher Zeit stehen wir heutzutage?
Was für eine Verantwortung trage ich auch gegenüber dem Kind? Ne?
Genau.
Und dann wäre es ja interessant zu gucken, okay, wie macht man das? Es gibt ja Familienzentren, die Einladung an die Eltern, sich mitzubilden, also sich mitzuentwickeln, auch in ihrer Funktion als Mama, als Papa, ihre Aufgabe. Das ist ja da, das Angebot. Aber es wird ja sehr selten wahrgenommen. Und es gibt schon gar nicht so große, oder es gibt nur wenige Kurse, die auch von den Eltern angenommen werden, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie kommt mein Kind auf die Welt, was passiert danach, welche Aufgabe habe ich dann, wie können wir auch den Raum des Kindes erweitern, wie können wir einen sicheren Rahmen schaffen. Was wäre denn, hast du eine konkrete Idee, was wir bräuchten jenseits eines freiwilligen Angebotes? Oder sagst du, ah nee, das ist, mehr ist nicht. Mehr kann man nicht machen. Freiwilliges Angebot, wenn es nicht wahrgenommen wird, dann ist es halt so.
Ja,
weil ich bin bei dir. Bildung ist der Schlüssel. Und zwar nicht nur die Kinder bilden, sondern die Eltern im Hinblick auf die Vorbildfunktion.
Genau, die Vorbildfunktion und darüber hinaus Bildung im Allgemeinen natürlich. Gebildete Menschen haben eher die Chance, eine sehr hohe Sozialkompetenz zu erreichen und sind deswegen auch im Umgang miteinander etwas entspannter. Ich meine das bewusst gerade in diesen Zeiten besorgniserregender Wahlergebnisse, wo wir sehr viel Nörgelkultur haben, sehr viel, wie man es nennt, Schwurbelszene, wo Dinge erfunden werden, um sich irgendwie wichtig zu machen, um einfach etwas schlecht zu reden, auf Teufel komm raus. Mhm. Das ist eine Kultur, die keinem hilft, die keinem nützt. Die Kinder bekommen das übrigens umfänglich mit, solche Szenen, auch wenn zu Hause dann da lamentiert wird und diskutiert und gesurft und geschrieben und sich beschwert. Kinder nehmen alles auf. Das ist sowohl faszinierend wie auch erschreckend. Manchmal. Und von daher ist es schon so, dass eine Elternqualifikation eine sehr hohe Bedeutung hat. Aber Vater und Mutter haben Rechte, Gott sei Dank. Sie haben den Hut auf, wie man so sagt, wenn es um die Kindererziehung geht, um die Begleitung der Kinder ins Leben, sage ich lieber, weil Erziehen kommt bei mir immer von Ziehen, das habe ich nicht so gerne. Ich bin lieber links und rechts Flussufer als Elternteile und das Kind kann sich darin freischwimmend bewegen, so wie es möchte, aber Ufer ist Ufer, da wird ein Gespräch geführt und wird auch mal was Klares gesagt. Also Konsequenz, Grenzen zeigen, aber Freiraum lassen, Selbstbestimmung ermöglichen. Und ich habe mal so ein bisschen großkotzig gesagt, wenn man so viel in Kindergärten unterwegs ist wie ich, 60er Jahre in der Kindertagesbetreuung unterwegs ist wie ich, dann und man schaut in eine Gruppe von 20 Kindern und ich gucke so 3 Minuten hin, dann meine ich immer die 2 Kinder zu sehen, die entspannte Eltern zu Hause haben. Irgendwie entwickelt man so einen Blick dafür. Ne? Mhm. Und es haben ja auch viele Damen und Herren aus der Betreuung schon bestätigt, dass es schon ein Unterschied ist, ob ein Kind diese tiefen, entspannten Eltern hat, die den Freiraum lassen, die Selbstbestimmung ermöglichen, ne? Oder Kinder, die wirklich puppenhaft kontrolliert und beaufsichtigt werden, wo man auch immer die Befürchtung hat, wann kommt die nächste Beschwerde. Wir kennen das ja. Ich habe das mal im internationalen Kindergarten gesehen in Berlin. Es war, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber es kam eine äußerlich sehr wohlhabende Mutter und hatte dann, werde ich nie vergessen, ein Lamartina-Polohemd für Kinder, das sowas gibt, wusste ich gar nicht, muss ungefähr 200 Euro kosten. Das Kind wurde auf den Stuhl gestellt und sie ist drum rumgegangen. Ich habe gedacht, die macht jetzt gerade einen Witz, das wäre so eine kleine spaßige Szene.
Mhm. Sie hat einen Check-up gemacht oder was?
Check-up. Das Gesicht der Erzieherin daneben sprach Bände und dann sagt sie zu mir, das macht die jeden Tag, wenn die kommt. Ne? Und das ist so, das Kind wird, man guckt schon beim Spielen, beim Toben draußen, dass er nicht zu viel macht, weil man hat keine Lust darauf, dass die Mutter dann da einen Vortrag hält oder wieder rumtelefoniert und schlechtes Wetter macht, weil ihr das nicht passt. Also es gibt, das sind so Auswüchse, ganz selten, aber man weiß das. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich in diesen Jahren einige Kita-Leiterinnen kennenlernen durfte. Leider sehr wenige, aber waren schon ein paar, die wirklich auch konsequent Eltern ins Büro bitten und mit denen auch ein klares Gespräch führen und sagen, so und so, das ist mir aufgefallen, das passt hinten und vorne nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht und so weiter. Also ihr Kind braucht diesen Freiraum und Selbstbestimmung. Ich würde sie dringend bitten, das dem Kind zu ermöglichen und dann auch sich Zeit nimmt dafür und auch kritische Gespräche führt. Wir haben ja durch diesen Stress bedingt, denke ich, in der Kita oft die Situation, dass die Damen und Herren wirklich so belastet sind, dass sie dann alles brauchen, nur nicht noch die 10. Diskussion mit einer Mutter darüber, ob jetzt bei Regen gerade draußen gespielt werden durfte oder nicht. Ich verstehe das, dass man oft sagt, nee, wir machen es lieber nicht, weil ich habe jetzt wirklich nicht noch mal die Nerven dafür, mir das wieder alles anzuhören, wenn dann die Sachen schmutzig sind oder die Stiefel innen drin nass und nee, lasse ich lieber.
Ja, das ist sehr typisch für die Kitaszene, aber auch für die Schulszene, dass die Kita-Fachkräfte und die selber forderten Lehrer auch, ne, also die überforderten Kita-Fachkräfte oder auch die sehr angespannten Kita-Fachkräfte aufgrund der schlechten Rahmen- und Arbeitsbedingungen, die wir haben und auch die Lehrkräfte, dass die manchmal nicht die Dinge so machen können, wie sie eigentlich machen würden, weil sie einfach an der Grenze angekommen sind. Sie können dann nicht mehr.
Exakt.
Und dann willst du auch irgendwann nicht mehr, dann musst du auch gut haushalten mit deinen Kräften, den wenigen, die du noch hast, um nicht krank zu werden.
Ja.
Und das ist so traurig. Dazu würde ich aber gleich kommen. Ich hätte noch zwei Fragen, bevor wir dann nochmal in die Kita-Szene einsteigen. Und zwar, Frage Nummer eins, wie sind denn deine Gedanken im Hinblick auf deine Expertise zum Thema Inklusion und Integration?
Ja.
Das spielt ja auch eine große Rolle, ne? Also
wir Das spielt eine extrem große Rolle, ja.
Ein Land mit viel Zuwanderung und wir haben Ballungsbereiche oder Ballungsgebiete und da geh doch gerne nochmal darauf ein, wie gut wir da aufgestellt sind, was deine Gedanken dazu sind.
Ja, also wir haben gerade das Thema Inklusion, was jetzt deutlich hochkocht. Das liegt daran, im Wesentlichen daran, dass 2018 die Aktion Mensch angesprochen wurde von einem amerikanischen Haushaltswarenkonzern, also Non-Food, wie man sagt, kein Lebensmittel in der Endverbrauchergeschichte, in Supermärkten im Wesentlichen und in Drogerien. Und die haben eine sehr große Öffentlichkeitsarbeit, weil die im Jahr etwa 38 Milliarden Dollar Umsatz haben. Und dann haben die in jedem Land haben die einen gewissen Part Öffentlichkeitsarbeit. Und in Deutschland ist den Amerikanern aufgefallen, dass die Spielplätze ganz schrecklich sind. Tatsächlich.
Den Amis ist das auch.
Den Amerikanern. So. Die Amerikaner tun sehr viel, die haben sehr viel Charity, die haben für Kinder und Jugendliche ein sehr viel intensiveres Bewusstsein als wir. Wenn auch das Überbehüten dort auch ausgeprägt ist, aber insgesamt wird mehr gemacht.
Und ja, punktuell. Bin ich ganz bei dir, wobei punktuell. ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst, aber das ist schon eher auch punktuell. Es gibt auch viele Bereiche, auch in Großstädten, da denke ich mir so, da denken sich, glaube ich, ganz viele so, okay,
klar,
scheiße gemacht. Mhm. Weil in anderen Bereichen alles aufgewertet und dann in anderen, wiederum anderen Bereichen der Stadt komplett
so gar nichts.
Abgefragt.
Okay, ja. Bin ich bei dir, ganz klar. Auf jeden Fall, denen ist es aufgefallen, dass Deutschland eben ein Defizit hat im Vergleich zum sonstigen Wohlstand, die Spielplätze bedenklich aussehen und hat gesagt, was ist eigentlich bei euch mit eingeschränkten und behinderten Kindern auf Spielplätzen? So. Und dann sagt Aktion Mensch, ja, tatsächlich, das sieht nicht so gut aus. Und dann hat das Unternehmen Procter & Gamble per Namen vorgeschlagen, mit dem Partner Rewe zusammen ein Buchungssystem zu entwickeln, dass immer, wenn ein Artikel von Procter & Gamble bei Rewe verkauft wird und der Barcode piept, geht über ein Buchungssystem gleich komplett 1 Cent pro Produkt in eine spezielle Kasse. Mhm. Und das macht in drei Jahren circa, nur bei Rewe in Deutschland, in 3 Jahren etwa 1 Million aus. 1 Million Euro. Und diese 1 Million Euro sind natürlich ein Bruttobetrag, weil man leider auch für öffentliche Spielplätze und wie auch Kita- und Schulflächen 19% Umsatzsteuer zahlen muss, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, aber okay. Das ist also immer so ein Budgethämmer noch obendrauf. Wenn man dann die Zahl hört, weiß man, nicht nur Montage, Vorarbeiten, Nacharbeiten, Fallschutzmaterial, sondern auch die Mehrwertsteuer. Und wenn man das dann alles abzieht und sagt, das ist das Restbudget für die Spielplatzgeräte,
Bleibt noch bei 1 Million.
Wollen wir mal wieder zaubern.
Ja.
Ne? Genau. Und Von daher kam die auf die Idee und dann hat sich Aktion Mensch erstmals bereit erklärt, nicht mit dem eigenen Geld zu arbeiten, sondern als quasi Projektmanager in dieser Fördergruppe zu arbeiten, Bewerbungen zu prüfen, vor Ort Begehungen zu machen, Vorschläge zu machen für die Vergabe der einzelnen Projekte. Und seit 2018 dürfen wir von Compan diese Flächen planen und realisieren. Und auch die Grundkommunikation über die Technik und so weiter dazu leisten und auch Ideen entwickeln, wie man die Flächen dann auch fortgesetzt nutzt in Verbindung mit den geförderten Instanzen, ja, dass der Spielplatz lebt. Auch ein Problem in Deutschland im öffentlichen Raum, im Gegensatz zur Kita, da wird es gebraucht, da ist jeden Tag jemand da. Im öffentlichen Raum in Deutschland werden Flächen geschaffen, ob Fitness, ob Spielplatz, ob Jugendtreff, eine Eröffnung, eine Anzeige in der Zeitung, Schluss.
Das war's.
Keine Kommunikation, kein Schema, kein Programm und das ist super schade.
Aber wir sind auch nicht so die Spielplatzmonster. Ich weiß nicht, war mal längere Zeit in Spanien und sowas und da werden, nennen wir es mal Freizeitanlagen oder Bereiche, ne, ob da was steht oder nicht, ist egal, die werden halt großartig genutzt. Da ist sehr viel Community, da ist sehr viel, wir treffen uns mit der großen Familie, da ist auch in vielen anderen Ländern, nicht nur in Spanien, das sehen wir ja hier in den großen Parks, was für Kulturen sich dort treffen und das sind dann manchmal weniger die Deutschen, die sich da treffen, was ich sehr schade finde. Mhm. Ich find's auch cool, wenn die lebendiger wären, aber dann stelle ich mir auch wieder die Frage und ich unterbreche dich mal ganz frech hier an der Stelle, einfach weil es ein Gedanke ist. Wenn die Kitas immer länger geöffnet haben und aus den Schulen Ganztagsschulen werden und die Eltern immer mehr arbeiten, ja, ganz ehrlich, wann und wer soll sich dann noch auf den Spielplätzen treffen? Am Wochenende mal dann vielleicht die nicht so erschöpften Großeltern mit den Enkelchen.
Ja, also noch ist das ein weiter Weg, bis so ein System so eine Ganzheitlichkeit erreichen könnte. Ja. Aber wir sehen es jetzt, seit 8 Jahren bauen wir diese mustergültigen, inklusiven Spielflächen. Und
wie sieht sowas eigentlich aus?
Ja, also meine Grundaussage von mir ist, wir müssen so lange, wenn wir von inklusiven Spielflächen noch reden müssen, dann haben wir Inklusion noch nicht erreicht.
Ja, so, ja gut, das wenn ist, wir irgendwann sagen, wir machen das Fass lieber nicht auf, oder?
Genau.
Das große Inklusionsthema dort. Ja. Klopfen wir uns mal lieber nicht auf die Schulter.
Nein.
Bleiben wir bei euch und euren Erfahrungen.
Ja, wenn wir irgendwann sagen, wir bauen einen Spielplatz und der ist automatisch inklusiv, so wie in USA oder Australien oder in kleinen Teilen Asiens, auch Europa, gesetzlich verankert, müssen öffentliche Flächen immer inklusiv sein. Bei uns steht's im Grundgesetz, gleichberechtigte Teilhabe für alle, vor allem im öffentlichen Raum.
Ja.
Und Kita und Schule ist auch ein öffentlicher Raum nebenbei. Und da haben wir ein massives Defizit gehabt, haben es immer noch, aber jetzt durch diese Welle dieses sogenannten Stück zum Glück-Projekts, kann man im Internet ganz viel nachlesen, wenn man das eingibt, Stück zum Glück, hat sich doch einiges getan. Und ich habe diese Google Alerts, die ich immer abrufe jeden Morgen, dann schickt mir Google also kostenlos alles mit dem Wort, was ich bei Alerts eingetragen habe. Und ich habe Inklusion, inklusiver Spielplatz und Inklusionsspielplatz eingegeben. Und da kommen jetzt seit den letzten 1-2 Jahren bis zu 60 Meldungen pro Tag. Das ist relativ viel.
Das ist viel.
Weil ich auch gleichzeitig habe so Dinge wie Outdoor-Fitness, Kinderspielplatz und so weiter. Das hält sich die Waage mit 8 bis 15, 16 Meldungen am Tag. Aber Inklusion jetzt geht auseinander, weil viele Eltern aktiv werden deswegen.
Mach mal bitte konkret. Da draußen sitzen jetzt Leute und die denken sich, hä, inklusiver Spielplatz? Was ist denn das? Also woran muss ich denn da denken? Wie muss der Weg sein? Wie muss die Wiese sein? Wie müssen Schaukeln, Spielgeräte, also was ist das? Ich frage mal ganz naiv.
Ja.
Sag doch mal ganz konkret, das sind so 3-4 Dinge, daran erkennst du einen inklusiven Spielplatz.
Ja, also es gibt ja die Handlungsempfehlungen von Aktion Mensch als Studie, die dazu nebenbei entwickelt wurde, die sehr umfassend ist. Inklusion ist ja die Steigerung von Integration. Bei der Integration habe ich einen Ort, dann habe ich in dem Ort einen Teilort für alle und einen meistens kleineren Teilort für eine spezielle Gruppe. Das heißt, auf dem Spielplatz wäre das Klettergerüst im Sand oder Kies oder Holzwerkschnitzel und dann eine Rolli-Schaukel in der Ecke. So. Die Rolli-Schaukel ist für ein Kind, ist eine riesen Maschinenkonstruktion. Ich schiebe den Rollstuhl rein und dann entweder selber ziehen oder werden oder mit Motor sogar und gegenüber spielen 20 Kinder. Deswegen, integrative Kindergärten sind gut und schön und wichtig, aber Integration auf dem Spielplatz ist wieder eine Ausgrenzung, weil ich habe diese Aufteilung. Inklusion bedeutet ja alle zusammen am gleichen Ort miteinander. Die Inklusion verfolgt im Wesentlichen eine soziale Funktion. Das heißt, wir haben ja durch die Digitalisierung eine massive Reduzierung des Bekanntenkreises und Freundeskreises von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen. Wir haben eine Vereinsamung auch schon bei Kindern und Jugendlichen in gewissen Teilen. Und deswegen kommt der Inklusion auch von daher eine wichtige Aufgabe zu, dass alle Kinder alle sich kennenlernen. Über Einschränkungen und Behinderungen hinaus und im erweiterten Sinne auch über Migrationsgrenzen hinaus. Und wenn wir das Ideal nehmen der öffentlichen Freizeitfläche, unabhängig von Kita und Schule, das ist der Generationenpark. Es sollte immer einen Park in einer kleineren Stadt geben, zwei in einer mittelgroßen Stadt und in Metropolen einzelne Punkte, wo diese Generationenparks sind. Das ist ein Park, wo für alle Altersklassen, alle Herkünfte, alle Gender und alle Menschen jeder körperlichen und geistigen Verfassung sich aufhalten können, sich treffen und dann in ihren jeweiligen Altersgruppen miteinander spielen können. U3, alle miteinander. U3 ist ja vor allem das Thema auch Elterntreff, weil sie müssen dabei sein, beaufsichtigen. Wir haben den Bereich Vorschule, Schule, Jugendliche und alle sind an einem Ort. Ganz wichtig auch Generationenverständnis. Senioren kommen mit Jugendlichen, mit Kindern näher in Kontakt. Es kommt zum Austausch, man teilt Zeit miteinander, man entwickelt Verständnis füreinander. Und dieses Abgrenzen von Senioren, die keine Jugendlichen hören und sehen wollen oder die Kindergeräusche schon hassen, wenn sie es nur ihr Fenster zu Hause aufmachen und bewusst warten drauf, dass was kommt leider oft. Also Generationenpark ist das Optimum und der Kinderspielplatz altersgerecht und der Jugendtreff und das Gesundheitstrainingsareal oder Fitnessareal sind dann nur Alternativen im Grunde genommen. Aber diese Flächen sind von enormer Bedeutung. Inklusion bedeutet, fängt außen an. Habe ich einen öffentlichen Personennahverkehr, der dahin fährt? Ist der so gestaltet, dass Gehbehinderte, Sehbehinderte und rolligebundene Menschen aussteigen können und können diese Fläche auch durch mehrere Ein- und Ausgangsstrukturen dann begehen, befahren, was auch immer? Habe ich ein grundsätzliches Orientierungssystem für Sehbehinderte und blinde Menschen, die oft in Begleitung sind? Das heißt, da reicht eine Tafel. Wir haben so eine entwickelt mit Aktion Mensch, dreidimensional, mit Brailleschrift, mit Druckschrift hervorgehoben, die Spielgeräte gekennzeichnet. Blinde können sich orientieren, Sehbehinderte. Wo stehe ich? Wo ist das Gerät? Und so weiter. Wow. Als Unterstützung wichtig. Und dann geht es natürlich darum, Barrierefreiheit. Ein Teil, wichtiger Teil der Inklusion. Ich muss also überall hinkommen. Also alles, was ich baue, ist nicht Kantstein, guckt nicht raus. Abstufung habe ich nicht, sondern habe ich eine lange, flache Welle. Ich habe die maximale Steigung von 6% bei Steigungen auf dem Weg, in der Wegeführung. Ich kann das Ganze nachhaltig gestalten, indem ich wassergebundene Decke nehme. Das ist ein Material, ein Kalkgemisch, was eben auch Regenwasser durchlässt, keine versiegelte Fläche. Genauso wenig wie die einzig wirklich tatsächlich barrierefreien Böden, die wir im Moment haben. Das ist einmal diese Kombination, die man aus dem Leichtathletikstadion kennt, diese EPDM, diese Gummiböden. Ja. Und weil wir ja an den Spielgeräten Fallhöhen haben, brauchen wir auch eine Dämpfung. Ja. Die ist ja sonst bei Sandkies-Holzsack in den schichtigen 30, 40 Zentimeter. Die ist dann bei EPDM, liegt die zwischen 3 und 11 Zentimeter. Ich habe nämlich unten drunter eine butterweiche Schicht aus Recyclinggummi und obendrauf die relativ harte EPDM-Sportplatzbelagsdecke. Und das zusammen macht eine Dämpfung aus, die dann eben Aufprall aus der weltweit gleich maximalen freien Fallhöhe von 3 Metern dämpfen kann, dass es immer nur zu heilbaren Verletzungen kommt. Das ist ja das Ziel der Sicherheitsnorm. Mhm. Wenn Verletzung, heilbare Verletzung, niemals etwas so bauen, dass ein bleibender Schaden provoziert werden kann.
Ich gehe mal ganz kurz nur zwischen rein. Mhm. Was hältst du eigentlich von naturnahen Geländen, wo Bäume, umgefallene Bäume, aber auch noch lebende Bäume einbezogen werden, auch Erdhügel große, in das Spiel oder in das Gemeinschaftserlebnis? Große Findlinge, weißt du so?
Grundsätzlich, was auch immer naturnah bedeuten soll, es ist ja so ein Begriff, der hat sich bei uns eingefügt, naturnah. Ja. Ist ein gefällter Baum mit geschälter Rinde noch naturnah oder egal. Ist ein weites Feld, aber ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich, Kinder entwickeln ein Bewusstsein für Umwelt und Natur, indem sie dort positive Zeit verbringen, im Wesentlichen mit ihren Vertrauenspersonen. In den Bergen, am Strand, auf der Wiese, im Park, im Wald, am Bachlauf, am Fluss, am See. Und ich habe dort eine gute Zeit. Die Eltern gehen aktiv darauf ein, was passiert da. Wildtiere, Insekten, Blüten, Wasser, bergauf, bergrunter, kraxeln, klettern, Bäume, über Bäume sprechen. Es gibt ja über Bäume ganz viel tolle Sachen zu berichten und so. Also damit entwickeln Kinder Naturverständnis. Ich bin dann raus, wenn mir jemand erzählen will, dass Kinder an einer Holzschaukel schaukeln müssen, weil die Natur nah ist und das Kind deswegen Umweltbewusstsein entwickelt. Das sind leider sehr viele Menschen, die das allen Ernstes behaupten. Also ich
fasse das nur mal für euch zusammen. Ja. Ich spreche jetzt von der sozialen Interaktion. Das macht ganz viel aus. Ne? Also wie begleiten wir das Spiel der Kinder? Wie nah sind wir an den Kindern dran, mittendrin statt nur dabei, sowas in der Art und Weise? Das ist das eine. Ne? Wie zelebrieren wir dieses Miteinander, egal wo wir sind? Und der zweite Part ist natürlich schon auch der, was finde ich dort? Also mit was kann ich mich als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener beschäftigen? Und da ist es vielleicht nicht so entscheidend, ob es eine Holzschaukel ist oder ob es eine sehr gute, nachhaltig produzierte oder ne, mittlerweile macht man ja auch viele, habe ich jetzt auch mir zeigen lassen, Spielgeräte aus Plastikflaschen oder aus recycelbarem Material.
Da ist ganz viel unterwegs. Wir haben mittlerweile, also Kompan hat jedes Spielgerät validiert, nach CO2 pro Kilogramm, CO2 Gesamt pro Produkt und Recyclingquote im Prozent. Wir haben mit Chemieunternehmen, mit kunststoffverarbeitenden Industrie haben wir Recyclingprodukte entwickelt, wie zum Beispiel aus Alttextilien, Folien bauen wir Stützen, massive Stützen, die eine weitläufige Garantie haben und dann danach wieder geschreddert und eingeschmolzen werden können. Also kein Kunststoff, der nicht mehr recyclingfähig ist. Das heißt, wir haben die 100% Ökobilanz. Es kommt aus dem Recycling und es geht wieder in die volle Verwertung. Das ist die einzige wirkliche 100% Ökobilanz. Es ist nur eine 50% Ökobilanz, wenn ich aus dem gelben Sack irgendwas baue, was ich danach dann nur noch thermisch verwerten kann. Das heißt, durch Verbrennung ist auch eine Verwertung, weil ich erzeuge Energie. Kunststoff ist nun mal aus Mineralöl gemacht, ne? Aber Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Fischernetze mit im Einsatz. Wie gesagt, Alttextilien, Folien, Plastiktüten, die ganze Geschichte wird massiv verwertet. Wir sind ständig daran, über einen eigenen Bereich, auch bei Kompan in Dänemark im Headquarter, die arbeiten ständig an Recyclingtechnologien. Und natürlich betrachten wir auch die Geschichte Holz, klar. Final, wenn man hochqualitativ arbeiten will, dann ist am Ende des Tages eigentlich die Robinie so das ideale Holz, weil es ist nicht aus den Tropen, es wächst in Mitteleuropa, kommt aus Mittelamerika, ist aber ein hochdichtes Holz, ein sehr besonderes, spezielles Holz.
Sehr widerstandsfähig.
Und ja, sehr lange haltbar, sehr schön auch in der Formsprache, auch in der Anmutung sehr schön. Und für uns gibt es also nur 100% Robinie. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man nicht irgendwo doch wieder dann Buche einfließen lässt und da wieder was aus Eiche und da Kastanie, um Geld zu sparen, sondern das gesamte Objekt ist jeweils aus 100% Robinie. Das ist Naturnähe. Ansonsten, was du sagtest, natürliches Umfeld, selbstverständlich prima. Inklusion heißt ja auch nicht, auch das ist wieder wichtig, dass wir jetzt nicht hergehen und überziehen eine gesamte Fläche mit EPDM und wassergebundener Decke. Nein, es soll immer einen gewissen Anteil haben. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen einen guten Anteil. Wir brauchen ein schönes, großes Kombinationsspielgerät mit bodennahen Aktivitäten für Rollibindung, für Gehbehinderte. Für geistige Behinderungen haben wir Lichteffekte. Wir haben Tafeln, die Sonnenlicht reflektieren, die Sonnenlicht färben. Die kann man drehen. Das macht die Kinder unheimlich neugierig, alle Kinder. Dann gibt es die visuellen Geschichten. Es gibt die Audiogeräte, wo wir Klänge erzeugen mit Röhren, die man so anklopfen kann über so einen kleinen Gummizug. Alles natürlich immer auch wieder massiv in Richtung Bespielungsresistenz, Vandalismusresistenz. Das ist ja diese Kunst, dass man aus vielen, vielen Faktoren ja Spielplatzgeräte bauen muss. Ja. Die müssen halten, die müssen Sinn machen, die müssen auffordern. Das muss Spaß machen, wiederzukommen nach vielmaligem Bespielen, muss ich immer noch Lust haben. Ja. Also es ist eine sehr...
Pflege? Ist es sehr pflegeaufwendig oder ist
es? Nee, geht immer in Richtung Wartungsfreiheit.
Genau, das meine
ich. Weil wenn nicht, ne? Der Bauhöfe haben keine Zeit, die haben auch Personalmangel, die haben einen Riesenjob zu machen.
Wie schwierig das eigentlich ist.
Ja, Bauhöfe leisten enorm viel auch an Arbeit. Wie gesagt, alleine nur mal überlege mal, eine Stadt wie Frankfurt, zigtausend Bäume und ein Baum ist krank. Der Ast neigt sich, man hat es nicht gemerkt. Ein LKW fährt rein, der Ast reißt ab, fällt einem PKW-Fahrer in die Frontscheibe, der ist tot. Die Stadt Frankfurt hat ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Ja. Diese Verantwortung, die ein Bauhof hat, die ist immens. Ja. Das ist eine immense Arbeitsleistung, die da vollzogen wird. Und deswegen braucht man nicht wünsch dir was, Holzschnitzkunstgeräte, wo der Bauhof schon sieht, um Gottes Willen, da haben wir richtig was zu tun. Oder irgendwelche dünnwandigen Geschichten nur des Preises willen, sondern wir sagen immer, lieber etwas Kleineres, aber die Massivität und die Verarbeitung muss stimmen. Mhm. Wir brauchen die Bespielungsresistenz, wir brauchen die Vandalismusresistenz, wir brauchen den Spielwert und Kinder nehmen sehr wohl wahr, wenn Flächen abgespielt sind. Auch Jugendliche. Vandalismus haben wir geprüft weltweit in Studien. Vandalismus, erster Auslöser, ist eine heruntergekommene, vernachlässigte Fläche.
Ja, das ist
nicht die Aggression der Anwender.
Bahnhofstoilette,
ne? Bahnhofsklo.
Du kommst aus dem Bahnhofsklo und wenn es sauber ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sauber bleibt, sehr hoch.
Sehr hoch. Ist sie dann gehst du wieder
Da gab es doch in den USA die Broken Window. Ist das diese Geschichte mit den... Die USA hat doch irgendwann angefangen, ich kann nicht die USA sagen, ich glaube, das war nur ein Bundesstaat, Kalifornien oder was auch immer. Mhm. Die hatten doch dieses Broken Window-Ding, wie heißt das so? Dann auf jeden Fall haben sie gesagt, okay, sie gehen jetzt in die Bereiche, die sehr abgefragt sind und reparieren alte Häuser, die unbewohnt sind, die reparieren sie von außen. Das heißt, neues Glas rein, es wird angestrichen, das ist komplett innen K.O. das Haus und trotzdem wird es von außen sauber gemacht, weil die Idee war, dass wenn es von außen aussieht wie bewohnt, dass auch das Soziale in diesen Bereichen wieder stärker wächst und gesünder wird.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr spannend, der Ansatz.
Man vergleiche das Thema nach dem Fall der Mauer, die Betonburgen, die Trabantenstädte.
Ja.
Man hat sich eine Farbgeschichte einfallen lassen. Wie gestaltet man unterschiedlich die Gebäude? Welche Farbe und welche Form bringt man auf die Fassade an Farbverläufen? Mhm. Große Nummern drauf beispielsweise oder tolle Gemälde. Oder wie man in Großstädten sieht, ganze Wände mit großen Gemälden, mit Kunstwerken, mit schönen Graffiti.
Ja.
Das gibt ein gutes Gefühl.
Es gibt
und das senkt auch die Aggression, natürlich.
Ja. Ich werde jetzt mal ganz hart reingehen und dir nur noch zwei Fragen stellen. Wir sind schon lange über Zeit drüber.
Okay.
Aber das war so spannend gerade, deswegen habe ich es ein bisschen laufen lassen. Wir machen es jetzt mal ganz konkret. Uwe, hilf mir bitte dabei. Stell dir einfach vor, hier sitzen jetzt die Kita-Leitungen.
Ja.
Die hören jetzt angeregt zu und denken sich, ja, aber was mache ich jetzt ganz konkret in meiner Kita?
Mhm.
Sag mal. Ne? Und jetzt gibst du denen mal einen Tipp. Was können die in ihrer Kita machen, um ein paar tolle Moves, die du hier angebracht hast, auch Gedanken. Ne? Das ist ja, das Interessante ist ja bei dem, was du hier tust, das sind ja nicht nur einfach irgendwelche Spielgeräte, sondern du hast ein komplettes Konzept hier gerade vorgestellt. Hier geht es um Ganzheitlichkeit.
Ja.
Ne? Was können die ganz konkret tun? Bitte ganz konkret, um in ihrer um die Kita ein Stück weit aufzuwerten oder mit dem auszustatten nach und nach, was du für wichtig hältst.
Okay. Also es gibt in den Kitas ja oftmals so eine kleine Turnhalle oder so einen kleinen Sportbereich innen drin.
Ja.
Und dann sagen viele Leitungen, ja, Herr Lersch, wir müssen draußen gar nicht so viel machen, weil wir haben eine Turnhalle.
Mhm.
Das ist ja sehr schön. Gut, da werden auch Sachen gebaut, unterschiedliche Strecken gemacht, alles gut. Aber es ist nicht draußen. Wir haben draußen diese Aufnahmen, wir haben Licht, Luft, Temperatur, Wind, Gerüche und der Körper reagiert intensiver darauf. Deswegen ist das Außenspiel immer bedeutsam. Und deutsche Kita-Außenflächen sind zum allergrößten Teil voll neben der Spur. Das muss man so deutlich sagen. Das ist so. Und schön, wenn jemand einen ganzheitlichen Spielplatz hat. Ich durfte das mal bauen. Es gibt eine Fraport AG-Tochter, Medikids, die hat eine Tochter, die heißt Terminal for Kids GmbH. Und was ich da ganz toll fand, bei denen war ein klarer Fakt, immer wenn die für Kommunen oder für Unternehmen Kitas bauen und einrichten, dann ist ein ganz fester Block und mit einem guten Budget, einem bis großzügigen Budget, ist für den Spielplatz. Und eine Spielfläche braucht, egal für welche Altersklasse, also bei U3 gibt es spezielle Geräte, da ist die Dynamik noch so ein bisschen verhalten, weil sie noch nicht laufen können. Aber wenn wir dann, da gibt es reichlich Auswahl. Wenn wir aber jetzt von Vorschule sprechen, Vorschulalter, wir brauchen immer ein gutes Verhältnis von Statik und Dynamik. Und das ist nicht immer die Nestschaukel. Wenn ich einen Inklusionenbereich habe, wenn ich Inklusion in der Kita realisieren will, dann ist natürlich die Nestschaukel etwas für Kinder mit größeren Einschränkungen und Behinderungen. Ansonsten ist sie auch bei den Kita-Leuten sehr beliebt, weil eben 6 Kinder sich reinlegen. Einer steht links, einer steht rechts und dann sind 250 Kilo Schwungmasse unterwegs und das war's. Der Effekt ist, also normale Schaukeln trainiert die Bauchrückenspannung und ist von der Bewegung her nochmal intensiver, ist also auch ein basismotorisches Thema, Schwung, Fliehkraft, Blickschulung, die Landschaft sieht ja immer im Auge an mir vorbei und ich habe diese Spannung hier. Von daher ist eine gute, große Schaukel immer top. Aber eben auch andere dynamische Geräte, vor allem die bedeutendste basismotorische Kompetenz für Kinder in ihrer Entwicklung ist Schwindelstabilität. Schwindelstabilität heißt Eisschlittschuhlauf, Pirouette, ne? Hochgeschwindigkeitsdrehen, stehen bleiben, weiterfahren. Kein Problem. Ne? Wenn wir sehen, dass die Masse der Kinder heute komplett schwindelinstabil ist, aber Schwindelstabilität gleichzeitig steht für Lernraum konfigurieren, für Weite hier schaffen, Lösungsorientierung, Beharrlichkeit, Stressresistenz. Ja? Typische psychomotorische Nummer. Das heißt, je schwindelstabiler ich bin, desto mental stärker bin ich auch. Ne? Klingt für viele immer völlig seltsam, aber ist so. Das ist diese psychomotorischen Zusammenhänge, die sehr, sehr bedeutsam sind. Das heißt also, wirbeln, drehen um die eigene Achse ist ganz wichtig. Balanceübungen, ne? Nicht diesen Dreh, diese riesen Drehscheibe, wo man drauf liegt und dann fangen sie außen an zu drehen. Das Kind kriegt Angst, will runter und nach außen nimmt die Fliehkraft zu, schlägt auf, fällt runter, hat ein Bewegungstrauma. Geht ganz schnell bis zum 6. Lebensjahr. Da haben wir diese unkontrollierten Bewegungen, die durch andere ausgelöst werden. Oft, das sind versteckte Traumata, da kann 3-4 Jahre nichts passieren. Auf einmal im Sportunterricht in der Schule irgendeine Bewegung, das Kind wird leichenblass, fängt an zu weinen und zittert. Und keiner weiß warum. Das ist ein verstecktes Trauma aus einer unkontrollierten Bewegungsgeschichte irgendwie aus der Kleinkinderzeit und so. Also das sind ganz wichtige Dinge. Ich brauche eine vernünftige Abstimmung von dynamischen Spielelementen, von logischen, sinnvollen dynamischen Spielelementen und statischen Elementen. Die statischen sind die zum Klettern, Körperkoordination, muskuläre Reizung. Und bei allen habe ich das Thema Risikoeinschätzung, Gefahrenabschätzung, Grenzüberschreitung, Ursache, Wirkung, miteinander was machen, sich gegenseitig helfen, Vorschläge machen, komm, wir machen mal, sollen wir mal dahin, dann auch mal Rückzug, ja, aber nur marginal, weil im Kindergarten haben wir genug Rückzug, ja. Draußen soll Aktion, 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 Aktion sein. Das Ganze natürlich möglichst unter Inklusion-Gesichtspunkten, das heißt ein gewisser Teil wirklich barrierefrei, der andere Teil gerne alte Stämme hin, Findling, wenn es dann das Unfallkasse mitmacht, ja, dann ja, Unfallkasse guckt genau auf die scharfen Kanten, auch außerhalb der Fallbereiche, das ist natürlich immer so ein Thema, da muss man sich dann abstimmen mit dem jeweiligen Menschen während der Planung, nicht wenn alles fertig ist. Ja. Ich kenne das von dem Herrn Hartmann von der Unfallkasse Frankfurt, ein hervorragender Mann. Der sagte mir damals mal, da kriegt er einen Anruf, kommt in die Kita und die Eltern ganz stolz, das haben wir hier gebaut. Und dann hat er ganz stolz gesagt, das bauen sie wieder ab.
Das hatte war's dann. Als Kita-Leitung hatte ich.
Ja,
Einem, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, aber es ging um eine Gestaltung mit den Eltern, ein naturnahes Außengelände sollte gestaltet werden für 25.000 Euro. Mhm. Das ist wenig Geld, aber ne, die Idee war ja wenig Geld und dafür mit den Eltern. Und das haben wir dann auch getan, das komplette Außengelände naturnah aufgebaut. Es sah wunderschön aus. Wunderschön. TÜV kam, hat es direkt gesperrt. 1 Jahr. Hm. Kein Außengelände. Ja. 1 Jahr musste erst vor Gericht geklärt werden, weil doch eigentlich alles klar war und. Also das kann man sich sparen. Lass uns ganz kurz zusammenfassen, damit die Leute, die da jetzt sitzen, die können dann eine Checkliste machen, weißt du?
Ja.
Also ich fange mal nochmal an und du sagst, wenn ich Unsinn geredet habe. Ja? Mhm. Also du hast gesagt, achtet darauf, dass das, was ihr euren Kindern, aber auch euch bietet, dass das dynamisch ist oder dass das statisch ist. Also dass wir es verwenden können, um irgendwo hinzugehen zum Beispiel, aber auch, dass wir feststehende Dinge haben. Dann hast du gesagt, achtet auf eure Sinne. Sind die Sinne bedient? Ne? Kann ich hier was riechen? Kann ich hier was fühlen? kann ich was schmecken? Wohl weniger, zumindest keine giftigen Pflanzen im Ausgelände
haben. Je nachdem, Kräuterhochbeete,
ja,
immer
ja,
toll,
genau.
Pflanzen wachsen lassen, immer toll, ja, klar.
Also auch da sind die Sinne abgedeckt. Dann hast du gesagt, gibt es Rückzugsorte? Ne? Haben wir daran gedacht, dass Kinder auch ein Recht auf Privatsphäre haben? Dann hast du gesagt, gibt es Gemeinschaftsorte? Also gibt es Orte, an denen wir das, was da ist, gemeinschaftlich nutzen können? Tragen diese Orte dazu bei oder die Gegenstände, dass wir in Interaktion kommen? Habe ich noch was vergessen für die Checkliste?
Nein, insgesamt schon. Also vollständig. Es geht immer um diese Gedanken der Inklusion. Habe ich die Möglichkeiten? Also
Inklusion kommt noch dazu, genau.
Also sollte oben drüber selbst oder unten drunter selbstverständlich sein als Plattform. Das heißt also die gleichberechtigte Teilhabe, dass Kinder dann an einem Gerät miteinander, Kommunikationsgerät miteinander agieren können. Und dann habe ich zum Beispiel, ich habe einen Drehring, einen schräg stehenden Drehring, auf dem ich extrem viel balancieren kann, mich drauf knien, drauf stehen kann. Aber ich habe auch ein Universalkarussell, bodengleich mit einem Geländer drumherum, kann einen Rolli reinfahren, ist eine kurze Sitzbank, aber auch ein Knie-, Liege- und Stehbereich mit einer Plattform. Und von außen wird gedreht und innen drin haben sie Spaß.
Okay.
So. Und einfach diese Dinge machen. Aber es geht da ja bei um die Budgetierung.
Ja, wir sind noch bei der Checkliste.
Oder die Checkliste, okay.
Also das ist wichtig und du hast gerade mich auch nochmal daran erinnert. Natürlich, selbstverständlich das, wofür wir Pädagoginnen und Pädagogen stehen, sind natürlich die Entwicklungsfenster. Wird die Entwicklung abgedeckt durch das, was wir den Kindern da anbieten? Und zwar in dem jeweiligen Alter und dem jeweiligen Prozess, in dem sich Kinder gerade befinden. Das ist nochmal ganz wichtig. Mhm. Also ne, du hast es eben auch mit dem Schwindel gesagt. Ne? Das ist für mich alles Teil der Entwicklung, die wir brauchen, um uns gesund und stabil entwickeln zu können. Und auch da können wir einen Rahmen schaffen. Also ihr seht, das ist eine lange Checkliste. Und selbstverständlich, wenn wir jetzt über Budgets, das brauchen wir jetzt gar nicht anzusprechen. Ja. Die meisten haben die Budgets, die sie haben. Da kann man noch ein bisschen was dran drehen. Mhm. Es gibt die Fördermittel, die der Kita-Träger euch zur Verfügung stellt. Manchmal können wir mit Spenden arbeiten, zum Beispiel über den Förderverein, dass Eltern sich einsetzen. Wir können aber auch große Feste veranstalten, da wieder Spenden akquirieren. Wir können aber auch Sponsoren mit reinnehmen. Manchmal darf man das nicht. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Kontext man sich befindet, weil da ja auch im öffentlichen Dienst, die müssen ja aufpassen, dass da irgendwie nicht eine Vetternwirtschaft betrieben wird oder sowas. Aber manchmal geht es, dass man mit ortsansässigen Betrieben kooperiert, die dann einen helfen oder dass irgendwelche Unternehmen nochmal als Sponsor fungieren oder eine Win-Win-Situation vielleicht auch entsteht. Oder man hat große Projekte, Stiftungen etc. und kann da vielleicht auch nochmal Leute beteiligen, Unternehmen beteiligen oder vielleicht gibt's auch Landesmittel, Fördermittel, EU-Mittel, die für sowas nochmal verwendet werden können. Aber ich glaube, mehr müssen wir zu Fördermitteln nicht sagen, weil das ein sehr spezieller Bereich ist. Es sei denn, du hast noch einen ultimativen Tipp, den du raushauen willst.
Nein, es ist im Grunde genommen, es ist einfach ein Politikum, das in der Politik einfach die Bedeutung der Freizeitfläche, gerade im Bereich Kinder, als Lernort, als therapeutischer Ort, unabhängig der Inklusion, mittlerweile, wir haben so massive Defizite, Herzmuskelausprägung, Knochendichte, gesamte Muskulatur, Körperfett im Kindesalter, pures Gift, weiß jeder, Bewegungsfähigkeit. Wir sprechen schon von drei Ebenen. Wir haben die kleinste Zahl der ganzheitlichen der Kinder mit ganzheitlicher Entwicklung. Wir haben ein hohes Maß an Kindern mit einer völlig unzureichenden Ausprägung, körperlich, mental, wo ganz viel auch verschenkt wird, was ganz furchtbar ist. Und wir haben die Zahl der Kinder mit Einschränkungen und Behinderungen. Aber es sind drei Ebenen, von denen wir reden müssen. Und dafür brauchen wir ausreichende Budgets. Das heißt, dieses Außengelände der Kita, das wirkt in Deutschland immer so, wie so ein Stiefkind, immer so, oh nee, jetzt muss, was machen wir denn da jetzt, ne? Und natürlich will man dann improvisieren, dann müssen eben, dann werden auch Sachen mitgebracht. Häufig stehen da diese freistehenden Plastiksachen. Wirklich. Es ist offiziell verboten, es tut mir leid zu sagen.
Ist übel.
Aber es geht darum, dass damit nichts passieren darf, weil die Landesunfallkasse macht zu.
Ja.
Das war's. Nur noch mal so.
Vielleicht brauchen wir hier mehr Bewusstsein auch. Also die Budgetierung ist das eine oder die Politik darf verstehen, wie wichtig diese Orte sind.
Ja.
Das andere ist, wie haben Sie wirklich verstanden, haben Sie die Kausalität dahinter verstanden? Das ist für mich das, was du hier auch nochmal aufgedeckt hast.
Ja.
Ne, wenn ich mich am Anfang meines Lebens gesund bewegen darf und meinen Körper entdecken darf und mich dadurch auch gesund entwickle, habe ich weniger Unfälle mit der Zeit. Ich habe ein starkes Immunsystem. Ich habe ein großes Selbstwertgefühl und ein Selbstbewusstsein. Das sind alles die Dinge, die du aufgemacht hast, ne? Und wenn so ein Mensch mit so einer Base groß wird, dann braucht er weniger die Krankenkassen, dann braucht er weniger vielleicht auch später, hat er dann vielleicht weniger auch psychische oder körperliche Gebrechen. Ne? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und ich glaube, vielleicht ist es auch das, was die Politik lernen darf. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Du siehst, ich ziehe das jetzt hier konsequent durch,
natürlich,
weil wir schon drüber.
Klar.
Meine letzte Frage an dich ist, Achtung, jetzt kommt's. Die Politik hat gecheckt, da stimmt was nicht. Irgendwas läuft nicht gut. Wir brauchen einen Experten, der uns jetzt mal ein oder zwei ultimative Tipps gibt, womit wir mal beginnen können. Wir laden uns den Uwe ein. Und du sitzt an so einem Riesentisch, da sitzt dann der Bundeskanzler und da sitzt so ein kompletter Stab an. Wir haben Bock drauf, wirklich. Wir machen es jetzt mal positiv. Da sitzen Leute, die
wollen es wissen.
Du siehst
sie wollen es jetzt wissen.
Die haben jetzt reicht's. Jetzt machen sie es, ne? Aber sie wissen nicht, womit sie anfangen sollen. Mhm. Sie wollen auch Geld in die Hand nehmen, wirklich. Sie nehmen jetzt Geld in die Hand, aber sie haben keinen Plan, womit soll man beginnen. Mhm. Aber bitte überfordere uns nicht. Nenn uns ein oder zwei Dinge, womit wir beginnen. Was würdest du denen raten?
Ich würde denen raten, sich über die Kommunen jeweils ein Spielflächenkataster geben zu lassen, in denen die Kommunen ihre bestehenden Flächen eintragen, indem sie dann eine Bereinigung vornehmen, wo viele unnütze Spielpunkte beseitigt werden können.
Als erstes eine Bestandsaufnahme.
Eine Bestandsaufnahme mit Optimierungsvorschlägen. Und dann natürlich das in die Zukunft schauen. Städtebau, Städteplanung unter energetischen, nachhaltigen Gesichtspunkten. Was machen wir zum Thema Energie? Was machen wir zum Thema Grün? Und was machen wir zum Thema Freiraum? Und das Ganze muss unterstützt werden von Bund und Land. Klar, weil die Kommunen haben leider diese alleinige Verantwortung des Ortes des Wohnens.
Ja.
Sie wohnen ja in den Kommunen, sie wohnen nicht im Bund, die Menschen.
Ja.
Sie wohnen in den Kommunen. Aber in unserer gesellschaftlichen Entwicklung schulden wir uns selbst, in unserer Demokratie, wir schulden uns selber Gesunderhaltungsmaßnahmen, weil wir nicht mal eben kurz aus dem Haus in den Wald gehen können. Ich habe es noch getan als 63er-Jahrgang, ist vorbei. Und deswegen müssen alle Körperschaften da unterstützen und helfen, indem man sagt, es werden Konzepte vorgelegt, nachvollziehbare Konzepte, Bereinigungen, Optimierungen, Ausblick in die Zukunft, Städtebau, Städteplanung, wo wollen wir hin? Und so sehr auch die Wohnungen fehlen, ich verstehe das, jetzt geht es um Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Aber man darf dann nicht wieder die Freiräume vergessen dazwischen. Es gibt ganz viele, viele furchtbare Beispiele, wo wir sehen, da wird gebaut, 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 90 Quadratmeter, 500.000 Euro und dahinter, nach 30 Meter Pflasterweg und Kies links und rechts ohne ein Bäumchen, kommt eine 1,80 Meter Edelstahlbogen, Schaukel mit einem Sitz. Und 20 Meter weiter kommt ein Sandkasten 1,50 x 1,50 und wieder 20 Meter steht ein Einzelfeder-Wippgerät da. Tut mir leid, dann ist bei mir das Licht aus. Und das muss sich dringend ändern. Und da würde ich sagen, die Kommunen sollen das ausarbeiten, würde ich vorschlagen, sollten das Land oder Bund dann vorlegen. Und dann sollte eine Systematik entwickelt werden, wie die Kommunen bezuschusst werden, um Freizeitflächen zu realisieren. Wir sind uns einig darüber, es gibt die verlässlichen Zahlen. Die Depression hat in den Industrieländern pandemischen Status. Jeder Sechste hat Symptome von Depression. Schlafstörung, Gereiztheit, Konzentrationsschwächen, erste kleine Panikattacken.
Und das immer früher übrigens.
Immer früher.
Ja.
Selbstmordrate bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen steigt bedenklich. Und all das liegt vor allem oder startet ja in der Kindheit mit einer nicht ausreichenden Kindesentwicklung, dieser Überhütung, dieser Verhinderung von Selbstbestimmung, Selbstständigkeit, Selbstsicherheit, die auch aus Risikoerfahrungen kommt, aus Schmerzerfahrungen, aus Grenzsituationen, die brauchen Menschen einfach zum Großwerden. So, und das sind die Gefahren. Die Krankenversicherer sagen, wenn das so weitergeht, sind wir in 30 Jahren zahlungsunfähig.
Ja.
Das gesetzliche Krankenversicherungssystem bricht zusammen. Ne? Eine Depression, wenn sie einmal da ist, Schwermut, Handlungsunfähigkeit, ganz furchtbar, kann ich ein Lied von singen übrigens nebenbei, ist so, wenn man das in eine Therapie gibt, dann liegt das zwischen einem und drei Jahren zwischen 70 und 350.000 Euro für eine Behandlung. Mhm. Und das kann kein Krankenversicherungssystem stemmen auf Dauer. Also wir müssen dringend mehr tun. Wir brauchen eine viel intensivere ganzheitliche Kindesentwicklung mit Freiraum, mit entspannten Eltern. Wir brauchen in den Kitas bereits, in der Kindertagesbetreuung ausreichende schöne Flächen. Es muss draußen ganz viel passieren. Da sollen auch die Betreuerinnen und Betreuer mitmachen, sollen sich einbringen auf der Außenfläche, dass Kinder sehen, die machen das gerne, die machen mit. Vorbildfunktion auch da natürlich. Und wir brauchen natürlich die Spielplätze. Wir brauchen in der Ganztagsschule Sport, Sport, Sport. Harald Lesch, einer meiner Lieblingsmenschen so zum Thema Astrophysik bis zu sozialen Themen, schätze ich sehr. Der sagt auch, Bildungssystem heute heißt eigentlich Sport, 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 musische Künste, Kunst allgemein, Kreativität, soziale Funktionen und eine Grundbildung zum Thema Schreiben und Rechnen. Ja. Der Rest kommt über digital, KI später.
Da bin ich ganz bei dir. Das Fass machen wir lieber nicht auf. Da können wir nämlich noch 3 Stunden hier reden. Ja. Da könnte ich nämlich eskalieren, wenn es ums Bildungssystem geht.
Oh ja.
Und hoffentlich dann mit dir positiv. Ja. Ich mache jetzt mal hier einen harten Cut.
Okay.
Ich danke dir erstmal vor allen Dingen auch für die Beantwortung der letzten Frage, weil ich es immer auch wichtig finde, das auch auf der Metaebene so ein bisschen zu sehen, ne? Und ich nehme eine Sache jetzt am Schluss auch nochmal ganz deutlich mit und die gebe ich jetzt an euch weiter, nämlich Weitsicht. Also für mich ist das, was Uwe jetzt gerade gesagt hat, auch vor allen Dingen nochmal dieses Jahr nicht nur so irgendwie so, ja, ach so, wir haben ein Problem, ja komm, das lösen wir mal schnell. Sondern was spielt da eine Rolle und vor allen Dingen, wie wollen wir es in Zukunft haben? Und das finde ich für die Kitas, für euch da draußen total wichtig, behaltet euch die Weitsicht. Versucht nicht, im Schnellverfahren Probleme zu lösen. Ich weiß, wir neigen alle dazu, weil wir überfordert, überlastet sind, weil wir zu wenig Geld haben, weil wir irgendwie müssen wir überleben. Ne, diese ganze Scheiße, ihr kennt es ja. Nichtsdestotrotz, nehmt euch immer wieder mal Zeit. Nehmt einen Gang raus und überlegt euch, okay, ich kann das zwar jetzt schnell, schnell lösen, aber schnell, schnell ist oft mit einem Ergebnis verbunden, mit dem wir nicht so einverstanden sind. Oder es kommt zurück wie ein Bumerang. Man wirft ihn weg und denkt, haha, jetzt ist er weg, der Bumerang. Und dann dreht man sich irgendwann um und er fliegt einem ins Gesicht. Und das ist dann scheiße. Und deswegen mein Wort für euch jetzt zum Abschluss, Weitsicht. Geht hin, nehmt den Gang raus und überlegt euch, wie will ich das in 1, 2, 3, 4 Jahren haben? Und was muss ich bedenken an verschiedenen Faktoren, damit es in 5 Jahren noch genauso geil ist wie morgen? Ne? Also das wäre so mein Wunsch für euch. An der Stelle, ich sage ein fettes Dankeschön dafür, dass du uns hier bedient hast aus deinem wahnsinnigen Erfahrungsschatz und deiner Expertise. Wir hätten 5 Teiler machen können. Vielleicht wäre das auch sinnvoll gewesen oder einen ganzen Podcast daraus machen können. An der Stelle wirklich erstmal herzlichen Dank fürs Kommen und vielen Dank fürs Inspirieren.
Ja, ich danke dir, ich danke euch fürs Interesse, fürs Zuhören. Und für mich ist es eine Lebensaufgabe. Ich finde es ganz wichtig, dass man das an jeder möglichen Stelle kommuniziert und fand ich toll heute. Herzlichen Dank.
Ich danke dir. Macht's gut da draußen. Eine gute Zeit und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Tschüss.